Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Eines Abends sagt der Mann zu seiner Gattin: Schatz, also irgendwie mit der neuen Brille gefällst du mir gar nicht mehr so. Darauf die Frau ein wenig erstaunt: Aber ich habe doch gar keine neue Brille auf, antwortet der Mann. Nein, aber ich. Plötzlich hat man den anderen auf ganz neue Weise wahrgenommen. Mit einer Brille sieht man manchmal etwas schärfer, und das muss nicht immer ein Vorteil sein. Wenn man auf einmal die Fehler und Schwächen des anderen schärfer in den Blick nimmt. Paulus, er hatte eine sehr scharfe Brille, mit der er wirklich gut wahrnehmen konnte, sehr scharf sehen konnte. Aber das Gute an seiner Brille war, er sah durch sie hindurch nicht nur die Fehler und Schwächen der anderen, der Gemeinde, sondern er sieht auch ihre Stärken und Gaben. Aber es war keine rosarote Brille, durch die er alles nur als heile Welt sieht, sondern er hat beides wahrgenommen, das, was gut war und da, wo etwas zu ändern war. Ich möchte seine Brille mal die Brille der Liebe nennen. Und unser Predigttext, den wir ja vorhin bereits gehört haben, der lädt uns ein, dass wir selber auch diese Brille der Liebe aufsetzen. Und damit können wir so manche Sehstörungen beheben. Ich erinnere mich an einen Ausflug mit Konfirmanden vor 2 Jahren. Wir waren zusammen unterwegs im Taubblindenzentrum in Fischbeck. Das war wirklich sehr bewegend, dort den Menschen zu begegnen, die weder sehen noch hören können. Wobei viele von ihnen nicht völlig blind waren, sondern einfach erhebliche Sehstörungen hatten. Und Pastor Sander, der dortige Seelsorger, der uns betreut hatte, er hatte dann so Spezialbrillen für unsere Gruppe. Man sieht das hier, also jeder aus der Gruppe hat so eine besondere Brille aufbekommen, und mit diesen Spezialbrillen konnte man die Sehstörungen ein wenig nachempfinden, wenigstens für einen Augenblick. Und das war wirklich ein sehr ungewöhnliches, seltsames, beängstigendes Gefühl, plötzlich alles extrem unscharf zu sehen, oder es gibt auch ganz andere Sehstörungen, etwa alles doppelt zu sehen. Oder durch die eine Brille sah man alles ganz schief. Da konnte man gar nicht mehr richtig laufen. Es wurde einem gleich übel. Oder durch eine andere Brille war alles schwarz und nur an einer winzigen Stelle ein Fleck, durch den man hindurch gucken konnte. Hilflos kamen wir uns vor. Mir scheint, von dieser Erfahrung ausgehend, es gibt solche Sehstörungen auch im geistlichen Leben. Geistliche Sehstörungen. Und ein paar davon möchte ich heute Morgen mal nennen und auch die entsprechenden Therapien, die uns Gottes Wort vorgibt. Die erste geistliche Sehstörung, die nennt ein Augenarzt Gesichtsfeldausfall. Und als Therapievorschlag würde ich sagen, auch auf das Gute sehen. Das also ist auch eine Sehstörung, wenn man, so wie etwa hier auf diesem Bild, nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnimmt und dann ist irgendein Bereich des Gesichtsfeldes komplett ausgefallen. Das kann so ganz geometrisch sein wie hier oder etwa auch wie hier. Und dann sieht man also nur noch einen Teil der Wirklichkeit. Ich glaube, dass wir manchmal daran leiden, dass unser Blick eingeschränkt ist, nämlich dass er nur das Negative wahrnimmt. Im Hinblick auf unser Leben, auf unsere Situation, aber auch ganz besonders im Hinblick auf andere Menschen und womöglich auch im Hinblick auf die Gemeinde. Wir sehen die Fehler und Schwächen des anderen, die können wir sehr scharf und sehr deutlich wahrnehmen. Wir sehen die Unvollkommenheiten in der Gemeinde. Wir sehen auf das, was uns stört an der Gemeinde, was uns am Gottesdienst nicht gefällt, was uns in der Gruppe, in der wir sind, nicht gefällt. Und all das Gute, das es womöglich auch gibt, wird einfach ausgeblendet. Das nehmen wir gar nicht mehr wahr. Sowas gibt es auch in einer kranken Beziehung, in einer Ehekrise etwa. Ich habe das in Gesprächen schon manchmal gehört, dass man beim anderen wirklich nur noch das Schlechte wahrnimmt, nur noch das Negative, alles durch die negative Brille sieht. Nur noch das, was zu kritisieren ist. Gute Seiten scheint der andere gar nicht mehr zu haben. Ein Gesichtsfeldausfall würde der Augenarzt diagnostizieren. Das Gute am anderen, das Gute an der Gemeinde können wir dann nicht mehr erkennen. Paulus zeigt uns, dass es auch anders geht. Sicher, er sieht auch einiges, was in der Gemeinde von Philippi nicht in Ordnung war, was verbesserungswürdig war, was nicht so toll ist. Aber, und das finde ich faszinierend, er sieht auch eine ganze Menge, was gut ist. Was schon da ist. In Vers 1 von unserem Predigtext Philipper 2 beschreibt er es so: Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Das ist schon da. Das nimmt er wahr. In der Übersetzung Hoffnung für alle heißt es so: Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das nimmt er wahr. Er hat nicht diesen Gesichtsfeldausfall. Er nimmt das Gute wahr. Nun frage ich mich, war die Gemeinde in Philippi eine so besondere, eine Mustergemeinde, die perfekte Idealgemeinde, die wir uns alle wünschen? Nein, die gibt es gar nicht. Zu Spurgeon kam mal eine Frau, die schon verschiedene Gemeinden besucht hat und nie so recht zufrieden war. Und dann fragte sie den großen Verkündiger, Herr Spurgeon, können Sie mir nicht eine Gemeinde nennen, die so wirklich vollkommen ist? Daraufhin sagt der erfahrene Prediger, gnädige Frau, ehrlich gesagt, ich kenne keine. Aber ich sage Ihnen eins, wenn es eine gäbe, eine vollkommene Gemeinde, und Sie würden dorthin gehen, dann wäre sie nicht mehr vollkommen. Das waren etwas harte Worte, aber die doch zeigen, worum es geht. Die vollkommene Gemeinde gibt es nicht, auch nicht in Philippi. Sie hatte auch ihre Schattenseiten. Aber Paulus versteht es dennoch, das Gute darin zu sehen und wahrzunehmen, das, was Gott in ihr gewirkt hat. Das konnte Paulus in jeder Gemeinde finden, sogar bei den Korinthern. Und wenn man den Korintherbrief, die Korintherbriefe liest, das waren ein zerstrittener und wirklich sehr komplizierter Haufen, diese Leute in Korinth. Und trotzdem, auch bei ihnen sieht er etwas Gutes. Er nennt sie Heilige, also Menschen, die zu Gott gehören. Trotz ihrer Fehler und Unvollkommenheiten. Es ist gut, in zwischenmenschlichen Beziehungen, in einer Ehe, in einer Familie, aber eben auch in der Gemeinde, auch auf das Gute zu sehen. Das ist heilsam. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, für die wir dankbar sein können, als es bei den Philippern war. Und dann können wir von ihnen auch noch einiges lernen, was sich bei uns durchaus noch ändern könnte. Was war bei den Philippern denn so gut? Sie hatten Ermahnung in Christus. Das ist das Erste, was Paulus aufzählt. Ermahnung hat bei uns ja ehrlich gesagt einen sehr negativen Klang. wenn man nur mal bei unseren Kindern, wenn man die Stimme mal ein bisschen erhebt und nur eine Nuance lauter wird und sagt, nun kommt bitte jetzt zum Mittagessen, dann heißt es gleich, du schimpfst immer. Ermahnen, schimpfen, das hat keinen guten Klang bei uns. Aber es ist durchaus wichtig und gehört zu unserem Glauben dazu, sich ermahnen zu lassen, sich korrigieren zu lassen, wenn wir uns etwa im Glauben von Jesus entfernen. Ermahnung heißt im Griechischen Paraklesis und das heißt wörtlich jemanden herbeirufen. Das heißt, den Weg, den der andere geht, diesen Weg, den möchte ich mitgehen, der ist mir wichtig, der andere ist mir wichtig, ich rufe ihn herbei oder ich mache mich selber auf den Weg und lass mich herbeirufen, um mit dem anderen zusammenzugehen. Dann bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen. Und das ist etwas Wohltuendes. Man kann dieses Wort sogar mit Trost übersetzen. Oder mit Beistand. Und das ist nicht einfach so menschliche Ratschläge, menschliche Tipps oder sowas, sondern in Christus, Ermahnung, Trost in Christus, sagt Paulus. Also Grundlage für das, was wir dem anderen ermahnend oder tröstend mitgeben, ist das, was Jesus Christus in seinem Wort uns sagt. Nicht das, was wir uns selber ausdenken oder was wir gerade so empfinden. Und das geschieht dann aus der Liebe heraus, nicht aus Besserwisserei. Ich weiß, es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, dem anderen auch mal liebevoll etwas Kritisches zu sagen. Ich selber bin dankbar dafür, dass es in der Gemeinde Menschen gibt, die den Mut haben, auch mir Kritisches zu sagen. Denn nur so kann man auch lernen. Mir selber fällt es schwer, anderen mal auch was Ermahnendes mit auf den Weg zu geben. Aber wenn es in Liebe geschieht, ist es heilsam und wohltuend. So entsteht echte Gemeinschaft, die nicht an der Oberfläche bleibt, sondern die auch unser Herz anrührt, die eben, wie Paulus es sagt, herzlich und barmherzig ist. Und diese Gemeinschaft, die können wir nicht erzwingen. Die kann nur der Heilige Geist schenken. So heißt es ja, man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Wir können und wir sollen auch darum beten, dass das wächst. Schön, wenn es hier und dort schon so etwas zu entdecken gibt, auch in unserer Gemeinde, wenn wir das nicht ausblenden, das Gute, das schon da ist, wenn wir nicht an so einem Gesichtsfeldausfall leiden, wenn wir nicht nur auf das Negative schauen. Eine zweite Sehstörung, die es gibt, auch im geistlichen Leben, die sieht so aus in etwa. Das ist das sogenannte Doppeltsehen. Und ein Therapievorschlag aus dem Wort Gottes, zur Einheit finden. Doppelt sehen, Diplopie, sagt der Fachmann dazu, das ist eine ganz schlimme Sehstörung. Dabei werden die vom linken und vom rechten Auge wahrgenommenen Bilder im Gehirn nicht richtig zusammengesetzt. Die ergeben dann nicht ein einziges Bild. Die Folge sind Doppelbilder und das ist im wahrsten Sinne des Wortes sehr übel. Es wird einem ganz schwindelig. Man ist froh, wenn man so eine Sehstörungsbrille, die wir da hatten in Fischbeck, dann schnell wieder absetzen kann. Und so eine Sehstörung, die gibt es nun tatsächlich auch in der Gemeinde in Philippi. Der eine sieht Dinge so, der andere sieht sie ganz anders und es kommt nicht zusammen. Nun denkt man, das ist doch eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Aber wenn beide Bilder eben nicht zusammenkommen, wenn sie im Kampf miteinander sind, da wird es einem ganz schwindelig, auch in der Gemeinde. Und Paulus sagt dazu als Therapievorschlag Folgendes: So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Wie meint er das? Heißt das, dass nun alle immer derselben Meinung sein sollen? Das geht doch gar nicht. Weder in der Ehe noch in der Gemeinde. Das wäre völlig illusorisch. Nein, liebe Gemeinde, so meint er es auch nicht. Er meint nicht, dass alle immer dieselben Ansichten haben sollen, sei es in der Politik, im Musikgeschmack, womöglich gar in der Frage des Lieblingsfußballvereins. Das geht doch gar nicht. Also ich glaube, da wäre es besonders schwer, hier auf dieser Erde zur Einmütigkeit zu gelangen. Und manch einer seufzt im Stillen vielleicht, ach ja, das wird wohl erst im Himmel so sein, dass wir dann alle Bayern-Fans sind oder was auch immer. Nein, liebe Freunde, darum geht es überhaupt nicht, dass man in allem und jedem immer dieselben Ansichten hat. Das wäre auch todlangweilig. Aber was heißt es dann, eines Sinnes sein? Was heißt es, dass die verschiedenen Blickrichtungen eben nicht im Widerstreit sind, sondern zusammen sich fügen zu einem einzigen Bild? Wenn es hier heißt, dass wir eines Sinnes sein sollen, dann geht es hier um den Kern unseres Denkens. Den Kern, im Urtext ist da eigentlich die Denkrichtung gemeint. Dass wir unser Denken in derselben Ausrichtung haben. Und welche Ausrichtung ist gemeint? Ein paar Verse weiter, in Kapitel 3, da beschreibt Paulus das ganz glasklar, um welches Ziel es geht, welchem Ziel wir nachsinnen, nachdenken sollen. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Darum geht es, um nichts anderes. Diese Denkrichtung, die sollen wir haben und die sollen wir tatsächlich alle in der Gemeinde haben. Das ist die Einheit, die Paulus sich wünscht und um die er bittet, die er ermahnt. Das ist das, was uns einen soll, bei allen Aktionen und Aktivitäten, bei aller Vielfalt, auch in unserer Gemeinde. Und das ist etwas, was wir auch als Kirchenvorstand in einem unserer Leitsätze beschlossen haben. Da heißt es, alle Aktivitäten müssen einen Bezug zum christlichen Glauben haben und zum Ziel haben, die Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu bringen, beziehungsweise darin zu stärken. Darum geht es, liebe Freunde, das ist im Letzten unser Anliegen. Wir wollen doch nicht irgendein Halligalli veranstalten, sondern unser Ziel muss sein, dass Menschen Jesus Christus begegnen, dass Menschen in den Himmel kommen. Natürlich gibt es verschiedene Methoden und Wege, dieses Ziel auch im Blick zu haben. Die Wege sind da sehr unterschiedlich und da darf durchaus auch mal Halligalli dabei sein oder ein Abseilen vom Kirchturm. Natürlich, das darf dabei sein. Aber all dieses Drumrum soll sich nicht verselbstständigen, sondern Christus muss das Zentrum bleiben. Jemand hat mal treffend gesagt, Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Muss man erstmal sacken lassen, klingt erstmal ein bisschen banal, aber in der Umsetzung ist es gar nicht so banal. Da ist das nämlich extrem schwer, auch wirklich darauf zu achten, dass die Hauptsache Jesus Christus im Zentrum all unserer Aktivitäten und Gemeindegruppen und Kreise bleibt. Dieses Ziel sollen wir nicht aus dem Blick verlieren. Das Ziel, das ist der Himmel. Unser Ziel ist Jesus Christus, der uns den Himmel aufmacht, der Weg zum Himmel ist. Andere Dinge, wenn Gott uns darüber hinaus etwa in unserem Leben viel Gutes schenkt, Gesundheit, Hilfe im Alltag, Lösungen bei Problemen, dann ist das alles gut, dann ist das eine Zugabe. Wir können uns dann dran freuen und dankbar dafür sein, denn Es ist nichts Selbstverständliches und es hat nicht die oberste Priorität, sondern die oberste Priorität ist dieses Hauptziel, dass wir in den Himmel kommen. Und ich glaube, es wird einem dann erst richtig bewusst, wenn plötzlich Krankheit ins Leben tritt und wenn wir spüren, wie begrenzt und wie endlich unser Leben hier ist, wie zerbrechlich, dann merken wir, was das eigentliche Ziel ist, die ewige Gemeinschaft mit Gott, die Herrlichkeit des Himmels. Das also ist das, was uns einen soll als Gemeinde, dieses Ziel immer im Blick zu haben. Und dann kann man auch durchaus in anderen Dingen auch mal streiten und bei Nebensächlichkeiten unterschiedlicher Meinung sein. Wenn wir dieses Hauptziel im Auge behalten, dann können die unterschiedlichen Bilder des rechten Auges, des linken Auges, die unterschiedlichen Bilder, die der eine hat oder die andere, die können in diesem Hauptziel dann doch zusammenkommen. Und dann wird die Sehstörung behoben, dieses Doppeltsehen oder wer weiß wie Vielfachsehen. Eine alte Weisheit der Kirchenväter lautet so: In der Hauptsache Einheit, in Nebensächlichkeiten Freiheit, in allem die Liebe. Das ist doch eine gute Gemeinderegel, eine Lebensregel. In der Hauptsache Einheit, also im Ziel, das uns vor Augen ist. In Nebensächlichkeiten Freiheit, in allem die Liebe. Eine dritte Sehstörung. Das Schiefsehen. Und die Therapie dafür wäre nicht nur auf sich selber sehen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Ich glaube, dass das ein Hauptproblem ist, auch gerade unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und wir alle sind doch davon angesteckt, diese ganz große Ich-Sucht, die Angst, selber zu kurz zu kommen. Und dann sieht man überall, auch in der Gemeinde, aber auch im persönlichen Leben, sieht man auf sich selber und dadurch wird alles schief. Dadurch werden plötzlich die geraden Linien in unserem Lebenshaus schief und es beginnt alles zu kippen. Paulus sagt, pass mal auf, lerne doch von Jesus. Jesus, er sieht überhaupt nicht nur auf sich, sondern er sieht den anderen. Er sieht das, was dem anderen dient. Ich habe bewusst gesagt, Jesus sieht nicht nur auf sich, aber er sieht auch auf sich. Und das ist so schön, dass es hier heißt, sondern also ein jeder sehe auch auf das, was dem anderen dient. Paulus möchte gar nicht, dass wir überhaupt nicht auf uns schauen. Das hat Jesus auch nicht so gemacht. Wir selber sind auch wichtig. Wir sind doch Geschöpfe Gottes. Und es ist auch wichtig zu schauen, dass wir selber nicht kaputt gehen. Denn das ist nämlich die andere Gefahr. Menschen, die sich nur für andere aufopfern, die in völliger Selbstlosigkeit nur für andere leben wollen und ganz, ganz, ganz im Tiefsten es letztlich auch eine Selbstsucht ist, nämlich die Sucht, die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht, wertgeschätzt zu werden und geliebt zu werden. Aber wenn wir uns nur auf andere konzentrieren und uns selber dabei vernachlässigen, dann wird es auch schief. Deswegen heißt es ja, ein jeder sehe nicht auf das Seine, man könnte ergänzen, nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also den anderen mit in den Blick nehmen. Bei Jesus war es so, er hat auf sich geachtet, indem er immer wieder sich Zeiten der Stille gesucht hat. Indem er die Menge, die Massen verlassen hat, in einen einsamen Ort sich zurückgezogen hat. in die Wüste, auf einen Berg und dann auch sich um sich selber gekümmert hat, nämlich durch das Gebet, durch die Beziehung mit seinem Vater. Und dadurch bekam er Kraft, wurde neu gestärkt und dadurch hatte er wieder den Blick für den anderen frei. Das können wir von ihm lernen. Aber ich glaube, wir werden nur dann frei für den anderen, wenn wir selber in uns Frieden haben. Wenn wir nämlich selber meinen, wir sind benachteiligt, wir sind von Gott irgendwie vergessen worden, Gott nimmt uns nicht ernst, er lässt uns zu kurz kommen in unserem Leben, dann drehen wir uns nur um uns selber und dann haben die anderen keine Chance, dann wird alles schief. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. So endet der Predigttext. Aber wir haben vorhin in dem gemeinsamen Beten des sogenannten Christus-Hymnus gesehen, wie es weitergeht. Denn da ist nämlich der Schlüssel. Da heißt es in Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und das heißt, wie es der Verbindung mit Jesus entspricht. Seid so unter euch gesinnt, wie Jesus es vorgemacht hat. Das ist unser Vorbild. Ihn müssen wir im Blick haben. Und dann finden wir auch zu echter Demut und zur Liebe. Liebe zum anderen. Und deswegen möchte ich schließen mit dieser Brille. Das ist die Liebesbrille. Mit den Augen Jesu sehen. Und dabei gilt es, ein Missverständnis von Liebe aus dem Weg zu räumen. Viele denken, Liebe ist nur ein Gefühl. Ein Gefühl der Zuneigung. Das gibt es auch und das gehört natürlich dazu. Aber Liebe ist viel mehr. Liebe ist ein Entschluss, eine Entscheidung. Ja, ich will den anderen lieben, ganz gleich, ob er mir liebenswert vorkommt oder nicht. Martin Luther hat darin den Hauptunterschied gesehen zwischen irdischer, menschlicher Liebe und der Liebe Gottes. Martin Luther sagt so, die Liebe des Menschen sieht auf das Liebenswerte beim anderen. Die Liebe Gottes macht liebenswert. Das ist ein entscheidender Unterschied. Gott, Jesus Christus, schaut nicht, ob wir besonders liebenswert sind oder nicht. Er liebt uns so, wie wir sind. Mit unseren Macken, mit unseren Fehlern und Schwächen. Und dadurch, dass er uns mit seinen Augen der Liebe anschaut, dadurch, dass er uns mit der Liebesbrille anschaut, werden wir liebenswert. Das macht unser Leben wertvoll. Und wenn wir uns so geliebt wissen, dann gibt uns das Kraft, auch den anderen zu lieben. Ich wünsche mir das auch für mich selber immer, immer mehr. Denn ich weiß, dass ich da auch meine Schwächen habe. Ich wünsche mir viel öfter die Brille, die Liebesbrille Jesu aufzusetzen. Amen.